Ja, heute soll es um das Thema gehen, Miteinander auf dem Weg zum Ziel. Ich lese zuerst unseren Bibeltext aus dem Jakobusbrief, Kapitel 5, und zwar den letzten Abschnitt. Da sind wir schon durch mit dem Jakobusbrief. Ja. Und zwar, ich lese ab Vers 13. Leidet jemand unter euch, der bete? Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen? Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihm salben mit Öl in dem Namen des Herrn? Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen, und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Elia war ein schwacher Mensch wie wir und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte und es regnete nicht auf Erden 3 Jahre und 6 Monate. Und er betete abermals und der Himmel gab dem Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Liebe Brüder, wenn jemand unter euch abirren würde von der Wahrheit und jemand bekehrte ihn, der soll wissen, wer den Sünder bekehrt hat von seinem Irrweg, der wird seine Seele vom Tode erretten und wird bedecken die Menge der Sünden. Ja, Christen können enttäuschen, aber Christus nie. Wir leben in einem geistlichen Kampf. Ja, alle spüren das. Aber auch besonders Gemeindeälteste, Gemeindeleiter oder die stehen auch im Angriff des Feindes. Der Feind Gottes will uns Christen zu Fall bringen. Auch gerade dann, wenn vielleicht die Gemeindearbeit besonders gut läuft. Dann erst recht. So sehen wir jetzt am Ende des Jakobusbriefes, da soll es nun darum gehen, wie wir gemeinsam auf den Weg zum Ziel kommen können. Also an diesem Ende des Briefes nochmal besondere Ermahnungen, die uns Jakobus mitgeben möchte. Deswegen dieses Thema, miteinander auf den Weg zum Ziel. Ich möchte 3 Punkte uns heute weitergeben. Erstens, mach aus allem ein Gebet. Das zweite, die Aufgabe an kranken Mitchristen. Und das dritte, die Aufgabe an irrenden Mitchristen. Damit beschäftigt sich hier Jakobus. Zum ersten, mach aus allem ein Gebet. Ich lese nochmal den Vers 13. Da heißt es, leidet jemand unter euch, der bete. Ist jemand guten Mut, der singe Psalmen. Gott will in allen unseren Gott will in all unseren wechselnden Lebensumständen einbezogen werden. Es ist eine Niederlage, wenn wir zulassen, dass wir Opfer unserer Umstände werden. Oder wenn wir darauf warten, dass sich unsere Umstände ändern. Wir sollen in allen unseren Lebenssituationen Gottes Hand erkennen. Ja, leidet jemand unter euch, der bete? Das ist das Rezept gegen Leid. Der bete, ja. Das Gebet. Wenn wir von Gott abgewendet leben, dann stößt es uns noch mehr von Gott weg. Wenn wir aber auf Gott zugewendet sind, dann stößt uns das Leiden zu Gott selbst hin. Dann zieht es uns zu Gott hin. Wir werden durch die Not ins Gebet getrieben. Dann bereitet uns die Not, die uns trifft, einen guten Dienst. Im Alten Testament haben wir so ein wunderbares Beispiel, wie durch ein körperliches Leiden der Jakob letztendlich gesegnet wurde. In 1. Mose 32, Vers 23 bis 32, ja, da ist die Begebenheit, dass der Erzvater Jakob, also wir kennen ja Abraham, Isaak, Jakob, also der dritte, der den Gott erwählt hat. Dieser Jakob, der war ja 20 Jahre zuvor vor seinem Bruder Esau geflohen, nachdem er seinen Bruder zweimal hintergangen hat. Da wollte ihn dann Esau töten. So ein Bruderhass entstand zwischen Esau und Jakob. Und 20 Jahre später, nach diesem Ereignis, macht Jakob sich auf den Rückweg in das verheißene Land. Das, was eigentlich sein Land sein sollte, ja? Was Gott seinem Vater Abraham oder seinem Großvater, seinem Großvater Abraham und seinem Vater Jakob, Isaak verheißen hat. Er macht sich jetzt auf den Rückweg wieder in sein Land. In dieser Situation hatte Jakob sich eine kluge Strategie entwickelt, in seiner Sicht klug. Er hat zuerst mal die Schwachen oder erst mal die Frauen vorschicken, die er nicht so gerne mag, dann die anderen und dann, ja. Also das könnt ihr alles nachlesen. Ja. Da hat er sich überlegt, na, wenn mein Bruder böse ist dann, und die Ersten sieht, dann habe ich ja hinten immer noch Möglichkeit, mit dem Rest zu fliehen. So hatte Jakob gedacht. Und dann, als er den Fluss überquerte, den Jabbok, dann war eigentlich der Fluchtweg abgeschnitten. So einfach konnte er mit seiner Großfamilie, mit seinen Schafen, mit seinen Rindern oder was er alles an Viecher hatte, konnte nicht einfach wieder flüchten. Ja. Und in der Nacht, bevor er eigentlich seinen Bruder begegnen wollte oder sollte, ja, kam ein Mann zu ihm und er rang mit ihm die ganze Nacht über. Und da erkannte er, dass das eine Inkarnation Gottes war, mit der er kämpfte. Schon im Alten Testament. Und was passierte? Jakobs Hüfte wurde ausgerenkt. Das muss ziemlich schmerzhaft gewesen sein. Ich weiß nicht, wer schon mal Hüftschmerzen hatte von euch. Ich noch nicht, aber ja. Aber das muss schmerzhaft gewesen sein. Und da sprach dann Gott zu ihm. Und Jakob sagte zu dem Mann: Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Er wusste, dass er hier mit Gott rang. Ja. Und da heißt es dann, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Ja. Du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und Jakob bekam eine ausgerenkte Hüfte. Die hat er sein ganzes Leben gehabt. Er war da ab dem Zeitpunkt immer einer, der humpelte. Und dann begegnet er seinen kräftigen Bruder, Krieger, am nächsten Tag. Da sehen wir Jakob, erkannte aber in dieser Nacht: Mit meiner Kraft bin ich am Ende. Ich bin ohne Gottes Hilfe eigentlich ja völlig meinen Bruder, wenn Gott nicht eingreift, ausgeliefert. Ich kann nicht mehr pflichten. Ich denke, das ist auch eine Lektion für uns. Machen wir aus Sorgen ein Gebet? Wenn wir am Ende sind, gehen wir ins Gebet, beten wir, wenn wir nicht mehr weiter wissen? Dass diese Gewissheit hatte Jakob in dieser Nacht errungen. Und Gott war gnädig und sie hatten eine friedsame Begegnung, die beiden Brüder, nach diesen 20 Jahren. Deswegen hier dieses Wort im Jakobusbrief: Leidet jemand unter euch, der bete. Wenn ich Leid erlebe, aber mit Gott in Verbindung bin, dann kann mir das auch, dann wird mir das auch helfen, dass mich das zu Gott noch dichter hinzieht. Aber dieser Jakobus, dieser Vers 13, hat auch einen zweiten Teil. Da heißt es: Ist jemand guten Muts, der singe Psalmen. Wenn ein Mensch von Gott abgekehrt lebt, dann werden Zeiten des Glücks leicht zu Zeiten der Oberflächlichkeit, der Gleichgültigkeit und der Selbstverherrlichung. Es kann passieren, dass man übermütig und stolz wird und anderen beginnt zu sündigen. Ja. Aber wer dagegen Gott zugewandt lebt, auch in Zeiten, wo es einem gut geht, wo man jubeln kann und fröhlich springen kann und tanzen kann und was auch immer, ja, da heißt es dann, der singe Psalmen. Also wenn wir in so einer Zeit leben, ja, oder so einen Umständen haben, dann dürfen wir auch, da freut sich Gott, wenn wir ihm dafür die Ehre geben, dass Gott einem jetzt auch eine Zeit schenkt, wo wir zufrieden sein können, wo wir uns erfreuen können. Wie gehen wir aber jetzt auch in einem Miteinander um? Auch in der Gemeinde haben wir durchaus beides. Die einen, die sind vielleicht im Moment gerade mehr am Leiden, die anderen sind mal übermäßig glücklich, ja. Kann ja alles sein, ja. Wir haben ja ganz unterschiedliche Lebensumstände, in der wir stehen. Aber ich denke, da ermahnt uns die Bibel auch, wenn wir miteinander sind, können wir uns auch neidlos mitfreuen, wenn es dem anderen besser geht als mir gerade in der Situation. Ich weiß, dass wir, oder ich war ja lange Zeit Single, ja, jahrelang, wenn man jahrelang so ein bisschen einsam ist, ja, kann man sich dann auf einer Hochzeitsfeier auch mitfreuen mit seinem Freund? Ja, eine ehrliche Frage, ja. Wenn man selber noch nicht das Glück hat, heiraten zu können. Ja. Ja, auch andere Möglichkeiten, wie eine kinderlose Mutter, die dann eine schwangere Frau sieht. Ja. Kann man sich dann da mit der Schwester auch mitfreuen? Mensch, dass sie jetzt so ein Glück hat, ja, ein Kind erwarten zu können. Ja. Darum geht es auch in diesem Bibeltext, das Miteinander. Wir müssen auch lernen, auch mit unseren Gefühlen umzugehen. Und sagen, ja, okay, wenn ich selber noch nicht dieses Glück habe, dann bete ich. Dann, Herr, hilf mir, auch die Situation durchzuhalten. Ne? Aber dass wir uns auf Gott ausrichten. Dass wir uns aber auch freuen können, wenn es dem anderen gut geht. Ja? Dass wir nicht neidisch sind. Und so heißt es ja auch in Römer 12, Vers 15, freut euch mit den Fröhlichen. Und aber dann heißt es auch weiter, weinet mit den Weinenden. Also auch dieses Mitgefühl, dass wir beides erleben, das braucht es auch in der Gemeinde. Ja? Dass wir, je nachdem, was notwendig ist, auch auf den anderen eingehen können. Also das ist das Erste, was wir gesehen haben. Mach aus allen ein Gebet. Auch in jeder Situation, in der wir stehen. Das Zweite ist, was uns Jakobus aufzeichnen will, ist, die Aufgabe jetzt speziell an kranken Mitchristen. Hier geht Jakobus nochmal liebevoll drauf ein. Wie gehen wir jetzt um, wenn Geschwister in der Gemeinde auch ein körperliches Leid haben oder auch ein seelisches Leid? Ja? Da heißt es, ist jemand unter euch krank? Der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten. Wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Nun wird behandelt, wie wir Geschwister helfen können, die krank geworden sind. Ja, denn genau Krankheitszeiten können für Christen auch eine sehr wohl eine Anfechtungszeit sein. Manche fragen sich, warum schickt mir Gott diese Krankheit? Ja, vielleicht ein Blick mal in die Bibel. Wie sieht die Bibel Krankheit? Also wir sehen zum einen, Krankheit steht im Zusammenhang mit der menschlichen Sünde. Der Sünde sollt ist der Tod. Wegen unserer Sünde werden wir alle mal sterben, so sagt es die Bibel. Ja? Allerdings kann man nicht unbedingt darauf schließen, dass derjenige, der im Moment gerade krank ist, in besonderem Maß gesündigt hat. Denn Jesus selbst sagte auch schon zu dem Blindgeborenen, hatte dieser Blindgeborene selbst gesündigt oder seine Eltern, ja? Ja, vielleicht waren es die Eltern, aber es wäre ja auch ungerecht, ja. Und da sagte der Herr Jesus in Johannes 9, dass es eigentlich ein Geschenk ist, damit sie Gott erkennen können und Jesus als den Messias erkennen konnten in dem, was Jesus dann tat. Oder betrachten wir den Hiob. Da wird es auch deutlich, dass seine Krankheit nicht jetzt seine persönliche Schuld war, warum er krank geworden ist. Jedoch gibt es auf der anderen Seite die Bibel auch die Möglichkeit, dass durch eigene Sünde Gott eine Strafe als Krankheit schicken kann, um sie zurückzuführen. Auch das ist durchaus denkbar. In 1. Korinther 11, Vers 30 wird das uns sogar gesagt. Ja. Da sagt es, dass sogar etliche entschlafen sind. Ja. Also Krankheiten steht nicht im Zusammenhang mit der menschlichen Sünde und nicht im unmittelbaren Zusammenhang, nicht unbedingt. Ja. Das andere, was wir sehen, durch Jesu Sühne leiden, haben wir Vergebung, wenn wir daran glauben. Jesus vergibt uns und schenkt uns Frieden. Erst wenn uns der Herr in den Himmel abruft, bekommen wir einen neuen unsterblichen Körper und werden kein körperliches und seelisches Leid mehr haben. Wir leben in einer Zeit des Nichtsehens und doch Glaubens. Ja? Also bisher in unserer Vergangenheit, unsere Vorväter sind auch den Weg gegangen, dass sie von Gott hinweggeberufen wurden. Ja? Also wir als Christen leben immer noch in unserem sterblichen Körper und sind auch den Umwelteinflüssen um uns herum ausgesetzt. Können Unfall erleiden oder Schmerzen erleiden, ja. Wir haben nicht so eine Hülle um uns herum, dass uns nichts passieren kann, wie ein Siegfried der Drachentöter, der ein Schutzschild hatte und keinen Pfeil abbekommen konnte. Ja? Ja, nein, so ist es bei uns als Christen nicht. Wir haben reale Körper, nur menschliche Körper und können auch menschliche Leiden uns treffen. Ja? Ja, in 2. Korinther 5, Vers 7 heißt es, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Ja? Das zeigt uns, wir brauchen es nicht als Voraussetzung, um an Gott zu glauben, dass wir Zeichen und Wunder sehen müssen. Ja? Natürlich wissen wir auch, dass Gott auch heute heilen kann. Jedes rechte Gebet wird erhört, aber er tut es so oft und oft anders und zu anderen Zeiten, als wir es meinen. Ja? Auch eine Krankheit kann einen Zweck haben, die uns, wie gesagt, zu Gott zieht. Ja? Ja. Ja, also wie gehen wir nun um, wenn Gemeindeglieder krank sind? Darum geht es ja in dem Text. Bei längerer Krankheit vereinsamen Kranke oft. Sie können dann nicht mehr zur Gemeinde kommen. Haben eine Gehbehinderung oder was auch immer, können nicht zur Gemeinde kommen. Ja? Aber wisst ihr, was hier in diesem Bibeltext auch steht? Der Kranke soll die Initiative ergreifen und sagen, der rufe zu sich. Also wir können nicht sagen, ja, manche ziehen sich dann so eine Schmollecke zurück, ah, jetzt bin ich schon so lange krank und keiner meldet sich bei mir. Dann eigentlich heißt es hier, auch wenn wir krank sind und nicht kommen können oder so, dann rufe an. Ja? Natürlich dürfen wir auch anrufen, ja. Aber hier ist es eine Aufforderung, dass der Kranke selbst sich auch darum kümmert. Und ich denke, das ist so wie ein Vergleich. Wenn du krank bist, dann rufst du auch den Arzt an. Dann gehst du selber zum Arzt, ja, um Medizin zu bekommen. Aber das Gleiche ist es auch, wenn du krank bist, dann rufe doch jemanden aus der Gemeinde zu dir oder den Ältesten, dass sie mit dir beten. Dass du die Gemeinschaft mit ihnen bekommst. Das, was du vermisst. Ja? Das ist völlig natürlich. Ja? Ja, also hier sehen wir das auch. Der Leidende durchaus auch selber initiativ ergreifen darf. Ja? Und nicht nur darauf warten soll, bis andere ihn sich um ihn kümmern. Ja? Ja, wir als Menschen haben einen Körper aus Geist, Seele und Leib. Wir sind noch eine Einheit, ja. Ja, wenn einer nicht zur Gemeinde kommen kann, dann muss die Gemeinde zu ihm kommen. Wo ein Glied leidet, da leiden alle Glieder mit. 1. Korinther 12, Vers 26 wird es deutlich. Oder auch der Herr Jesus sagt das mal in Matthäus 25, Vers 36. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht, ja. Also es steckt hier zwar vielleicht da in einem anderen Zusammenhang, aber es steckt hier eine Weisheit. Es ist gut, wenn dann die Gemeinde sich auch um ihn kümmert. Die Ältesten beten nicht nur um Gesundheit, aber auch um sie. In unserem Textzusammenhang sehen wir aber, dass eine Heilung viel tiefer geht als nur ein äußerliches Gesundwerden. Es gibt Kranke, die eine innere Ausstrahlung haben und zufrieden sein können mit ihren Einschränkungen. Wir haben jetzt hier auch keine Garantie, dass wenn die Ältesten beten, dass dann das unmittelbare Leiden sofort aufhört. Aber was hier deutlich wird, es soll es uns gemeinsam zu Jesus mehr hinziehen. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Also hier geht es noch um viel mehr. Hier geht es, dass wir auch innerlich mit Gott ein reines Leben haben. Dass wir überdenken. Wir wissen alle, dass manche Krankheiten auch, die wir haben, auch manche Ursachen haben können durch unseren Lebensstil, durch unseren Lebenswandel. Da sind wir durchaus auch selber verantwortlich, wenn wir immer über unsere Kräfte hinweggehen und wenn wir rauchen, Alkohol trinken und was weiß ich, Übermaß, ja, zu viel essen, ungesund essen und so. Ich meine, da gibt es schon Dinge, die wir beachten können, ja, und sollten. Ja. Aber das hat ja durchaus auch unser Lebenswandel mit unserer inneren Einstellung zu tun. Deswegen liegt hier der Wert darauf, dass wir uns vor Gott überlegen und nachdenken, Herr, wo sind Dinge in meinem Leben vielleicht nicht, laufen nicht richtig. Und wir wissen auch, wenn jemand Hass und Groll in seinem Herzen schmiedet und Neid und Eifersucht, das kann sehr wohl auch körperliche Auswirkungen haben. Ja? Und deswegen auch hier diese ermahnenden Worte, bekennt einander eure Sünden. Dass diese Dinge auch voreinander ausgesprochen werden. Ölsalbung, warum und wozu? Vielleicht mal, Öl war auch ein Hausmittel gegen Krankheiten. Lukas 10, Vers 34 sehen wir das zum Beispiel bei dem barmherzigen Samariter, der Begebenheit, da goss dann der Samariter in Öl und Wein auf die Wunden. Ja, also müssen wir vielleicht mal genauer die Eigenschaften von Öl untersuchen. Das hat auch durchaus eine heilende Wirkung. Ja. Aber hier ist, denke ich, vielleicht noch mehr damit gemeint. Nicht nur der medizinische Aspekt. Die Salbung mit Öl ist auch eine besondere Art der Identifikation mit dem Leidenden. Ja, dass ich merke, ja, dein Leid, ich identifiziere mich damit. Ja. In der Bibel gibt es auch Begebenheiten, oder da wurden zum Beispiel Könige und Priester wurden bei der Einsetzung mit Öl gesalbt. Ja. Aber was auch interessant ist, die Reinigung von Aussätzigen. Da musste der Priester in der Zeremonie zum Schluss das restliche Öl mit seinem auf seinen Kopf gießen zur Entsühnung. Also 3. Mose 14. Ja. Auch mal so ein interessanter Gedanke. Auch die 12 Jünger salbten viele mit Öl. Markus 6, Vers 13 hatte Jesus sie herumgeschickt, da haben sie auch mit Öl gesalbt. Ja. Also es ist durchaus eine übliche Praxis, ist das gewesen auch unter den Juden zu der damaligen Zeit, ja, wenn jemand krank war. Aber wie gesagt, hier geht es auch um eine Wirkung, dass das Mittel, ja, dass man sich vor Gott ins Reine bringt. Ja. Ja. Also das Gebet wird dem Kranken helfen. Oder in anderen Übersetzungen heißt es retten. Ja. Der Herr wird aufrichten, und wenn er Sünde getan hat, wird sie ihm vergeben werden. Das ist auch hier der Kernpunkt. Fürbitte und Buße und Sündenbekenntnis gehören zusammen. Was oft daran hindert, ist unser Stolz, dass wir unser Gesicht bewahren wollen. Ja? Und deswegen ist es auch in diesem Kreis, wenn jemand krank ist und man mit den Ältesten redet, und dass das ein besonderer Zeichen ist, wir beten füreinander, denn wir fehlen alle vielfältig. Ja, wie heißt es in Jakobus 3, Vers 2? Ja? Da hatten wir schon, denn wir verfehlen uns alle mannigfaltig. Ja, also hat Jakobus auch schon festgestellt. Ja. Also wir brauchen diese Vergebung auch untereinander, gegenseitig. Ja, vielleicht noch dazu noch ein Aspekt. Menschen flehen schnell um Wunder. Doch wenn man sich überlegt, die ganze Generation in der Wüste, das Volk Israel, die in der Wüste waren, die aus Ägypten rausgezogen sind, aus der Sklaverei, die Teilung des Meeres erlebt hatten. Diese ganze Generation hatte sehr viele Wunder gesehen, hatten beständig Wunder erleben können, und dennoch sind sie wegen ihres Unglaubens in der Wüste geblieben. Die Wunder an sich wirken keinen Glauben. Zeichen und Wunder werden uns übrigens auch in der Endzeit vom Teufel vorhergesagt. Also sollen wir da recht vorsichtig sein, ja? Vor Verführung. Ja? Soweit als Zwischenbemerkung. Ja? Das Gebet eines Gerechten vermag viel. Eines Gerechten, nicht eines Selbstgerechten. Wenn ich vor Gott mein Leben in Ordnung gebracht habe, ja, dann wird es auch in der Gemeinde Auswirkungen haben. Und gerade auch bei Krankheiten oder vielleicht auch, wenn jemand im Angesicht des Todes steht, dann nochmal ganz besonders zu sehen, Herr, ich möchte, dass auch Dinge geordnet werden in meinem Leben, die noch nicht geordnet sind, wo ich Menschen noch um Vergebung bitten soll oder wo noch Dinge bereinigt werden. Ne? So kann das auch so eine Leidenszeit wirklich zu einer Segenszeit werden. Ne? Denn was gibt Schöneres, wenn man Vergebung erlebt, im Miteinander und untereinander und vor Gott? Ja? Dem Demütigen gibt er Gnade. Und jetzt wird hier noch der Elia als Beispiel genannt. Ein Gebet, Elia war ein schwacher Mensch wie wir. Obwohl, wenn wir das hier so lesen, wen kennen wir die Geschichte von Elia? Der auf dem Berg Karmel, ja, wen wollte er dienen? Ist Baal Gott? Dann soll er das, soll Baal das Feuer auf dem Baalsaltar niederfallen lassen? Oder ist der Jahwe, der lebendige Gott Israels, der wahre Gott? Ja? Wir kennen die Geschichte aus dem Buch der Könige. Ja? Aber hier wird gesagt, er war ein schwacher Mensch, wie wir. Und wenn wir die Geschichte weiterlesen bei Elia, nachdem die Baalspriester getötet wurden, das Volk dann Gott zujubelte, kurze Zeit später kam die Isebel, dem Elia bring ich um! Und er verschwand und hatte Angst. Ja, dem Demütigen gibt er Gnade. In eigener Sache beten wir oft ernstlicher als in der Fürbitte für andere. Aber Elia betete für sein Volk. Elia betete, dass es nicht regnen sollte. Und wisst ihr, was das heißt? Elia betete für das Gericht Gottes. So wie das in den Mosebüchern vorhergesagt wird. Wenn ihr nicht hört, werde ich den Himmel verschließen. Und auf dieses Bibelwort hatte sich Elia drauf gestützt. Er betete und 3,5 Jahre war der Himmel verschlossen und es regnete nicht. Das war eine Klimakatastrophe. Aber nicht wegen CO2, sondern wegen der Sünde des Volkes. Weil sie Gott verlassen hatten, den allmächtigen Gott. Ja? Ja, und dann, als die Zeit um war, betete er wieder. Und es begann zu regnen. Und die Erde trug wieder Frucht. Da betete Elia um die Aufhebung des Gerichts. Merken wir diese Geschichte, die hier verknüpft ist, Jakobus. Also auch in diesem Zusammenhang, wo es darum geht, um das Gebet des kranken Mitchristen, dass wir auch beten, dass wenn auch eine Schuld begangen ist, dass Gott gnädig ist, dass es so Umkehr schaffen und uns die Sachen vor Gott bereinigen. So wie das Volk Israel die Umkehr schaffen musste. Und dann wurden sie wieder neu gesegnet mit Wasser und bekamen wieder zu essen. Ja. Also diesen Aspekt sollen wir da auch betrachten. Ja. Ja, und das Letzte, und da kommen wir jetzt auch dann zum Schluss hier, das Dritte, die Aufgabe an irrenden Mitchristen. Liebe Brüder, wenn jemand unter euch abirren würde und von der Wahrheit und jemand bekehrte ihn. Also hier werden nochmal wir aufgefordert jetzt an Geschwister, die auf einem falschen Weg kommen, dass sie aufgerichtet werden, ja? dass man versucht, ihnen die Wahrheit, den Weg zu zeigen. Ja, in 2. Thessalonicher 2, Vers 3 heißt es ja, dass der große Abfall kommt, dass am Ende der Zeit. Und in der Zeit leben wir. Also so müssen wir auch umso mehr bemüht sein, um Geschwister, die auch vielleicht auf einen falschen Weg geraten. Ja, Jesus selbst, der hat die Brot, die oder Jesus selbst erlebte es, dass die Menschenmenge ihm nachfolgte, als er die Brotfrage löste. Kennen wir die Geschichte, die Speisung der 5000? Da wurde er zum Brotkönig gekrönt. Und dann kurze Zeit später sagt er in Bezug darauf, sagt in Johannes 6, Vers 48, ich bin das Brot des Lebens. Und Vers 66, und da, von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Ja, also der Brotgeber ist alles gut. Aber wenn er das Brot des Lebens ist, diese Identifikation, dieser Anspruch dann ihm zu folgen, der das Brot des Lebens ist, das war auch schon zu Jesus-Zeiten für viele eine sehr große Herausforderung und viele, die sich da abgewendet hatten. Die wollten nicht ihn als das Brot des Lebens haben. Die wollten nur ein paar Brote für die nächsten paar Stunden haben, aber nicht fürs ewige Leben. Wir als Menschen möchten oft Jesus möchten oft, dass wir in unserem Leben oder verfügen könnten über Jesus. So wie ich das will, so mache ich mir meinen Jesus. Wenn ich dies oder jenes brauche, dann bete ich, dann muss er das einfach so lösen, wie ich mir das gerade vorstelle. Aber so dürfen wir das nicht machen. Ja, und manchmal ist es auch so, dass wir vielleicht auch falsche Lebensweisen mit einer falschen Lehre versuchen zu rechtfertigen. Das ist dann besonders schwer oder folgenschwer. Wer Falsches lehrt, den geht es nicht nur selbst, der geht nicht nur selbst in die Irre, sondern er verführt auch andere, dass sie in die Irre gleiten. Und hier heißt es, dass wir dem nicht einfach nur zusehen sollen, sondern hier heißt es, wenn jemand unter euch abirren würde von der Wahrheit und jemand bekehrte ihn. Also wir sind als Geschwister auch aufgefordert, dann ihn seine Fehlschritte deutlich zu machen. Und da heißt es, der soll wissen, wer einen Sünder bekehrt von seinem Irrweg, der wird seine Seele vom Tod erretten und wird bedecken der Menge der Sünden. Ja, Gott benutzt auch menschliche Werkzeuge, um uns wieder auf den rechten Weg zu bringen. Deswegen ist eigentlich dieses Denken auch falsch. Ich sage dir nichts Unangenehmes, du sagst mir auch nichts Unangenehmes. Ne? So diesen Wechsel. Ja, also dich lasse ich in Ruhe, dann bitte sage du mir aber auch nichts. Nein, wenn auch da offenkundig Dinge sind, müssen die auch angesprochen werden. An den Früchten sollen wir erkennen. Ja, und der Jakobusbrief, der ist ja voll von diesem Wort in Jakobus 2, Vers 14. Was hilft, liebe Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und habe doch keine Werke? Also Jakobus fordert uns auf, dass unser Leben mit dem, was die Schrift sagt, übereinstimmt. Ja. Und wenn hier eine Verirrung, zum Schluss nochmal eine Verirrung bei einem Bruder oder Schwester oder wem auch immer ist, dass die nicht hinweggewischt wird, sondern dass die aufgearbeitet wird. Ja? Genau das Gleiche, wie wenn man auch bei Kranken auch mal betet. Denk, solche Notsituationen, die führen uns einfach hin zu Gott zurück. Ja? Zeige du uns, wo wir gefehlt haben, wo wir gesündigt haben. Ja. Ja, die Schrift fordert uns zu einem Glaubensgehorsam. Man redet sich manchmal ein, man habe Recht und Pflicht zu schweigen, während Paulus eigentlich abirrende Brüder, Tag und Nacht mit Tränen ermahnte, dass sie im Glauben blieben. Das sehen wir bei ihm immer wieder. Und in Zeiten des Abfalls müssen wir lernen, miteinander zu reden, einander zu ermahnen. Auch wir sind auf dem Weg und noch nicht am Ziel. Nur Vergebung und Frieden, die wir wieder schenken, werden wirksam. Dann, wenn wir dann Vergebung aussprechen kann, wenn man die Dinge auf den Tisch legt. Nur wenn wir in seinem Dienst stehen, dann bleiben wir teilhaftig. Wer andere versucht, zurückzugewinnen, damit sie wieder auf den geraden Weg mit Jesus gehen, der setzt sich für die richtige Seite ein, ja, für die richtige Sache ein. Und der Text sagt hier auch nochmal deutlich, es geht ja nicht darum, dass der sündige Bruder jetzt vor allem hier bloßgestellt wird, sondern seine Schuld aufgedeckt wird, damit diese vor Gott bereinigt werden kann. Und wenn sie bereinigt ist, dann braucht daran nicht mehr gedacht zu werden. Verstehen wir das? Das meint hier dieser Text. Ja, und so wünsche ich uns, dass auch diese ermahnenden Worte des Jakobusbriefs uns wirklich helfen. Mach aus allem ein Gebet. Und wir haben gesehen, wie wir auch mit kranken Mitchristen umgehen, die körperliche Leiden haben. Und jetzt zum Schluss haben wir noch gesehen, wie wir auch mit irrenden Mitchristen umgehen, die in ein oder anderen Frage vom Fallweg abgekommen sind. Ja? Beten wir füreinander. Setzen wir uns füreinander ein, dass wir miteinander auf dem Weg zum Ziel bleiben. Ja? Dass wir daran festhalten, wir wollen Jesus nachfolgen. Und wir alle leben von der Vergebung Jesu. Wir brauchen die immer wieder neu. Wir verfehlen mannigfaltig. Aber wir brauchen dich, Herr Jesus. Ja, das mag der Herr schenken, dass wir so untereinander ermutiger sind, Stärkung weitergeben können und ja, hinweisen auf Jesus und dass wir gemeinsam unter das Kreuz gehen. Wir brauchen Jesus. Amen.